eerst een Thessaloniker. De eerste brief is Paulus aan de Thessaloniker. De eerste brief die Paulus geschreven had aan heiden bekeerde. Zo geschreven rondom 51, 52 na Christus. En gleichzeitig met de Ereignissen, die de Heilige Geist weet in Apostelgeschichte, kapitel 17, vers. Lass uns mal lesen, Vers 1 bis Vers 9. Da sie aber durch Amphipolis und Apollonia reiseten, kamen sie gegen Thessalonich, da war eine Judenschule. Nachdem nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbate aus der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte es ihnen vor, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten und dass dieser Jesus, den ich, sprach er, euch verkündige, ist der Christus. Und etliche unter ihnen fielen ihm zu und gesellten sich zu Paulus und Silas, auch die gottesfürchtigen Griechen, eine große Menge, dazu die vornehmsten Weiber nicht wenig. Aber die hausstarrigen Juden neideten und nahmen zu sich etliche boshaftige Männer Pöbelvolks, machten eine Rotte und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und traten vor das Haus Jasons und suchten sich zu führen unter das gemeine Volk. Da sie aber sie nicht fanden, schleiften sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch herkommen. Die Herberge Jason und diese alle haben wieder des Kaisers Gebot, sagen, ein anderer sei der König, nämlich Jesus. Sie bewegten aber das Volk und die Obersten der Stadt, die solches hörten. Und als sie Verantwortung von Jason und die anderen empfangen hatten, ließen sie sie los. Sehe ich hier etwas, was besonder ist, das Wort Pöbelvolk, da in Vers 5. Ich weiß auch, dass das Wort Pöbelvolk erwähnt wird in 2. Mose, ja, mit der Gruppe gemischte Leute, die eigentlich aus Ägypten kommen. Und wenn Mose auf dem Berg ist, ist das das Volk, was der Rest des Volks verführt zu Götzendienst, zu Baalsanbetung, Teufelsanbetung. Und mal schauen, was unsere Schlachterbibel tut mit Pöbelvolk in Apostelgeschichte 17, Vers 5. Straßenpöbel. Pöbelvolks. Also, dieses Kapitel, dieses Buch hat 5 Kapitel, 89 Versen und über 1800 Worte. Und dies ist eigentlich einer der wichtigsten Bücher für ein junger Christ, um zu lesen. Wenn du jemanden zu Jesus Christus führt, kannst du, denke ich, am ersten dieses Buch empfehlen. Weil es hilft, einen jungen Mann zu sehen, junge Frau zu sehen, was wichtig ist in seinem Leben. Und vor allem das erste Kapitel sind einige Dinge rein, die jeder Christ braucht zu wissen. Viele sagen oft, ja, wir müssen Johannes-Evangelium lesen wegen der Gott und Jesus Christus und so weiter. Aber das Johannes-Evangelium ist vor allem geschrieben, um ein Sünder sich bekehren zu lassen zu Jesus Christus. Das Ziel von Johannes-Evangelium wird zusammengefasst in Johannes 20, Vers 31, wo wir lesen, diese aber, das sind die Zeichen, sind geschrieben, dass ihr glaubt, also mit 30 anfangen, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, erstens, Jesus sei Christus, Sohn Gottes, und zweitens, dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Zwei Gründe, warum Johannes Evangelium geschrieben ist. Ideal, um mit Ungläubigen zu lesen. Auch gut für einen Christ natürlich, aber jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist, das ist bestens, um mit ihm, wenn er die Chance hat, 1. Thessaloniker zusammen durchzuarbeiten. Der Römerbrief ist ein guter Brief, um Rettung zu lehren durch Gnade, durch Glauben. Und Galater ist eigentlich der Brief, der beschreibt, dass man rettet bleibt durch Gnade ohne nichts. Und das meiste eigentlich ist zu verstehen in 1. Thessaloniker, mit Ausnahme von was wir in Kapitel 4 und 5 lesen, nämlich neue Kenntnis für einen neuen Gläubigen, nämlich einiges über eine Entrückung. Das ist doch wichtig, dass ihr das versteht, weil ihr müsst verstehen, meine Bekehrung endet nicht zu wissen, dass ich von der Hölle erlöst bin, eins und für ewig, aber dass diese Bekehrung mich vorbereitet auf eine Ewigkeit mit Jesus Christus. Und dass mein Ziel nun nicht mehr ist, schön zu leben und so weiter, aber ihm persönlich zu begegnen. Das soll die Hoffnung sein für einen neuen Christ. Das soll sein Hoffnung, seine Zukunftsperspektive soll vollkommen geändert sein. Also ideal für ein Baby in Christus, die hungrig ist nach die neue Milch. Und zweitens auch, was er hier begegnet ist, das größte Thema der Heiligen Schrift, das zweite Kommen Jesus Christus. Und da soll er auch 2. Thessaloniker lesen. Und das ist eigentlich das Thema auch in 2. Thessaloniker, was hier erwähnt wird. Thessaloniker heißt die heiße Quellen. Und wir bleiben bei was wir in de Heilige Schrift hebben in Deutsch, die alte Lutherbibel. Dat boek wurde losgelassen schon meer dan 100 jaar her van de meeste theologische seminarien en bibelschulen. En we hebben heute die vroegte daarvan gezien, dat eigenlijk in Deutschland één ding fehlt im Allgemeinen: Gottesfurcht. Dat komt, weil dieses boek niet meer gepredigt wird in de Gemeinde en op de straat. Dat is het allergrößte probleem. Dat gilt eigenlijk ook voor de Schweiz. Mangel an Gottesfurcht in einem Land hat zu tun mit dem Pult, mit den theologischen Ausbildungen. Und wenn es dort falsch geht, dann gibt es eigentlich wenig Hoffnung mehr für eine Nation. Nun, ich denke, das ist das Wichtigste für Einführung. Was wichtig daneben noch ist, ist das Punkt von Vorkenntnis, Auserwählung, Vorbestimmung. So ein wenig darüber zu sagen habe am Anfang. Aber nochmals, das Wichtigste ist, dass das größte Thema für Gott, wenn wir von Gottes Perspektive diese Weltgeschichte anschauen, ist es im Moment nicht, dass hier sein Sohn ermordet wurde, das ist nicht ein hoher Punkt für Gott, war notwendig, um den Sündenschuld von seinem Volk, auswärtiges Volk Israel, zu bezahlen. Und wenn das Volk ihm die Sündenlösung abgelehnt hat, für jede Heiden, die zum Glauben kommt, aber das Höhepunkt von Gott, wenn er die Geschichte anschaut, ist, wenn sein Sohn zurückkommt und hier endlich mal Friede auf Erde bringt und herrschen darf. Das ist für Gott das Höhepunkt, das zweite Kommen Jesu Christi. Das ist das größte Thema der Heiligen Schrift. Das größte Thema der Heiligen Schrift ist nicht das. Ja, für uns individuell, als Egoist, als wir sind, ist natürlich ein Höhepunkt, zu wissen, dass wir errettet sind. Aber für Jesus Christus selbst ist das Höhepunkt. Und das ist, wo kommen wir nochmal, um das mal anzuschauen, dass er diese Erde und die Menschen darauf gekauft hat mit seinem Blut und dass die Menschen im Allgemeinen diesen Preis, die Gott bezahlt hat, vollkommen ablehnen. Matthäus 13, Vers 44. Abermal ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welcher ein Mensch fand und verbarg ihn und ging hin vor Freude über denselbigen und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Er verkaufte alles, was er hatte. Das ist alles. Eins, was er noch hatte, war sein Sohn. Das hat er alles verkauft und kaufte dann diesen Acker. Dann bin ich weiter in Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, dass ihr, die ihr mir seid nachgefolgert, in der Wiedergeburt der Erde, nicht ein individueller Mensch, zweite Kommen Jesu Christi, 1000 Jahre gereicht, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, Stuhl Davids in Jerusalem, werdet ihr auch sitzen auf 12 Stühle und richten die 12 Geschlechter Israels. Alles verkauft. Und einmal soll er auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit hier im Stuhl Davids herrschen, anzufangen de Sabbat, de siebte Tag, aber die siebte Tag hat kein Abend, kein Ende, die geht weiter hier in die Ewigkeit. Also zurück zum 1. Thessaloniker 1, Vers 1. Paulus und Sophanes und Timotheus, die Gemeinde zu Thessalonich in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Also die Männer, die hier erwähnt werden, sind eigentlich drei. Also wie sagen immer, Paulus hat geschrieben, aber eigentlich sind es drei Männer, die schreiben. Paulus und Sophanes und Timotheus. Und die letzten zwei sind seine geistlichen Kinder. Kann man sie nicht mitgenommen. Oder Timotheus wahrscheinlich zum Herrn geführt in seinem Predigt, in Beschnitte, in mitgenommen. Und so haben sie eigentlich die Idee von Nachfolge, von Dienst gelernt, spielende Weise durch Paulus anzuschauen. Er nennt sie auch in Philipper 4, Vers 3, seine meine treue Geselle oder meine Gehilfen. Ein Prediger oder ein Apostel braucht Gehilfen, Männer, die mit ihm die Vision, die Gott ihm gegeben hat, versuchen zu erfüllen. Er wird erwähnt in Philipper 2, Vers 25. Ich habe es für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Gehilfe und Mitstreiter und euer Apostel und meine notdürftige Diener ist. Also, Epaphroditus war ein Diener für Paulus, für seine Bedürfnisse, aber er nennt ihm auch eine Gehilfe und einen Mitstreiter. Man hat Leute, die praktisch helfen. Normal ist eine Frau ist schön, als eine Gehilfe ist für dich. Dass du das tust, wo Gott dich geschaffen hat, um eine Arbeit zu tun. Aber zweitens ist ein Mitstreiter. Du hast nicht viel Mitstreiter vor, du hast schon Gehilfe, die etwas tun möchten. Mitstreiter sind diejenigen, die weitergehen als die Durchschnittsperson, einstecken mögen, standhaft bleiben und einen Rücken nehmen. Es sind sehr wenige, die einen Rücken nehmen heute. Muss man schauen, wenn du in einer problematischen Situation bist und du bist umgeben von Feinden, wer sagst du, kann ich 100% sicher jemanden in einen Rücken haben und auch nicht zu schauen, weil er sorgt schon dafür, dass der Rücken gedeckt bleibt. Das sind sehr wenige Christen, die du darauf vertrauen kannst. Und das ist das meist notwendige in den letzten Tagen, weil die größten Probleme kommen von anderen lieben Christen, die ein Messer in den Rücken stecken. Nun, zurück zu 1. Thessaloniker 1. Er schreibt die Gemeinde zu Thessalonich, also eine Gruppe auserwählte, ausgerufene, ehemalige Heiden, die nun in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus platziert sind, durch Glauben allein. Und das ist aufgrund von der Gnade, die mit euch sei und Friede von Gott, Gnade offenbar durch Jesus Christus und sein Blut. Deswegen hat jeder Gemeinde mit dem Frieden mit dem lebendigen Gott bekommen. Gottes Zorn ist weggenommen. Dann hat jeder Frieden bekommen. Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann fängt er an, wie eigentlich alle Briefe erst zu danken. Paulus ist ein Mann, die dankbar ist und immer Fürbitte tut. Eigentlich ist das ein idealer Nachsorgebrief, kannst du sagen. Paulus, wir haben es schon besprochen, letztes Wochenende, Nachsorge ist, du verbringst persönlich Zeit mit denjenigen, die du zum Herrn gebracht hast. Erstens. Zweitens, wenn du nicht kannst, schickst du jemanden, der das tun kann. Paulus schickt auch Timotheus und Titus zur Gemeinde, die er gegründet hat. Drittens, du betest für diese Person, jeden Tag, das tut er hier. Wir danken Gott allerzeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet ohne Unterlass. Also dauernd betet ihr für seine geistlichen Kinder und findest du kannst einen Brief schicken oder Anruf oder eine E-Mail schicken. Das tut gut, das ermutigt die Leute. Ein Ding, die wir tun in Pakistan, wenn man dahin geht, ist ermutigen für die Leute, dass jemand anders sie besucht, Nahrung gibt, anpredigt, ihre Probleme anhört, für sie betet. Und ich kann nicht versichern, wenn du in einem Moslemland bist, wo du oder deine Kinder ziemlich verfolgt werden, tut es dir gut, wie jemand die Mühe nimmt, um dich nur mal gründlich zu besuchen. Und das ist eigentlich, was Paulus immer tut, wenn du seine Briefe liest. Dann nehmen wir zum Beispiel die Kolossenbrief da vorne. Schau mal, wie er anfangt. Kolossen 1, Vers 3. Wir danken Gott und dem Vater, unser Herrn Jesus Christus, und beten allerzeit für euch. Dankbar sein für was Gott in ihnen getan hat und Fürbitten tun. Dann nehmen wir Philipper, am Brief davor. Philipper 1,3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Vers 4. Wege sich allerzeit tue in all meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freude. Dank sagen und Fürbitten. Nehmen wir einen Brief davor. Epheser 1. Vers 16. Fangen wir mit Vers 15. Darum auch, ich, nachdem ich gehört habe von dem Glaube bei euch und den Herrn Jesus und von eurem Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch, Dankbarkeit Herz, und gedenke euer in meinem Gebet. Und dann kommt das spezifische Inhalt in Vers 17, 18 und so weiter. Dankbarkeit und Fürbitten. Na gut. Das sind ein paar Beispiele, dann ist es typisch Paulus, als ein geistlicher Vater für seine geistlichen Kinder, hat sie immer auf dem Herzen. Und dann wieder spezifisch in Vers 3. Denke an euer Werk im Glauben und eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Welche ist unser Herr Jesus Christus vor Gott und unserem Vater? Das sind drei Dinge, die ihr hier gedenkt. Das mal die drei Einigkeit gehört, Glaube, Hoffnung und Liebe. Dann ist es in 13 erwähnt. Und diese drei werden auch erwähnt in Vers 9 und Vers 10. Vom gleichen Kapitel. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben. Und erstens, wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern. Das ist den Glauben, den man hat. Zu dienen der Lebendigen und wahren Gott. Die Arbeit in der Liebe. Und drittens, zu warten seines Sohnes vom Himmel. Geduld in der Hoffnung. Welchen er aufgeweckt hat von dem Toten Jesu, der uns von der zukünftigen Zorn erlöst hat. Also, Glaube, Bekehrung von Gott zu Abgöttern, zu Gott von Abgöttern. Aber in der Liebe, Arbeit nun für Jesus Christus, dann für deine Rettung. Und dann, Geduld in der Hoffnung, Jesus erwarten aus seiner Erlösung. Vom Himmel. So, vergleichen wir, was hier an Thessalonica erwähnt wird, und das war eine relativ ideale Gemeinde, eine relativ gute Gemeinde, obwohl Paulus nur drei Wochen da gewesen war, haben wir in Apostelgeschichte 17 gesehen. Vergleichen wir das mit die gleichen drei Dingen, die erwähnt werden, in Offenbarung Kapitel 2, bei der ersten Gemeinde von 7, dan hebben Johannes schreibt in Klein-Azië. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Da haben wir die sieben Gemeinden. De eerste is in Ephesus. Offenbarung 2, Vers 1. Den Engel der Gemeinde zu Ephesus schreiben. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben güldenen Leuchten. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Und dass du nicht die Bösen tragen kannst und hast versucht, die, so da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie Lügner erfunden. Nun, Vers 3, und verträgst und hast Geduld und um meines Willen Namen willen erarbeitest du und bist nicht müde geworden. Also alle äußerliche Dinge, die gut sind, aber ein Problem ist da. Vers 4, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das Problem. Nimm mir eine Ehe an. Du bist verliebt, verlobt, verheiratet. Alles Sonnenschein und wunderbar. Und dann nach 4, 5, 10, 15 Jahren ist die Frage, hast du noch immer die erste Liebe? Das Problem. Natürlich nicht für euch. Ich bin einzelne Probleme mit dir. Gut. Schauen wir mal, was das Problem ist. Vers 2. Drei Dinge werden wieder erwähnt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Es ist deine Werke, deine Arbeit und deine Geduld. Vergleich das mit 1. Thessaloniker Kapitel 1, Vers 3. Und denk an euer Werk und eure Arbeit und eure Geduld. Ist das, was er steht geschrieben? Nein. Es ist hier ein Werk im Glauben, eine Arbeit in der Liebe, ein Geduld in der Hoffnung. Mit anderen Worten, du kannst schon Dinge richtig tun, äußerlich richtig tun. die Straßenprediger zeugen, ins Gebet gehen, die Bibelstelle lernen und so. Die kannst du alles tun. Die Frage ist, ist das ein Werk im Glauben oder ist es einfach ein Werk? Wird es getan in Beziehung zu dem lebendigen Gott und zu tun, um ihm zu gefallen oder einfach für eine andere Motivation? Arbeit in der Liebe. Nou, we wissen, die richtige Motivation soll sein, die Liebe Christi dringend uns. Aber ist das oft die Grund, um etwas zu tun? In meiner Ehe. Du bist gerade verheiratet und siehst die Prinzessin und du Schatzkasse. Oh, natürlich kein Problem mit Flix zum Laden oder irgendwann. Sehen. Ja, und nach ein paar Jahren ist die Frage: ja. Schatzkasse? Na, ah, morgen oder ich habe nur keine Zeit oder wieso kannst du das selbst nicht machen und so weiter. Ein Unterschied ist die Liebe Christi hat dich, oder Liebe für die Frau, hat dich gedrungen und nicht mehr so viel vielleicht nach ein paar Jahren. Das ist gleich mit Jesus Christus. Am Anfang ist alles klar und du willst alles tun für den Herrn. Und dann kommt die, ja, jeden Tag das Gleiche und so weiter. Und einige Zeit wirst du es ein wenig langweilig und ja, die Arbeit, die sind schon noch da, aber die Frischheit, der Glaube, die es liebt, die ist nicht mehr da. Und das ist ja nicht die Geduld in der Hoffnung. Die Geduld wurde schon erwähnt da in Offenbarung 2, Vers 2. Aber die Hoffnung ist weg. Und die Hoffnung hat zu tun mit Jesus Christus, die jedes Moment erscheinen kann. Und du sollst ihn erwarten, das ist ein Unterschied. Du weißt schon, dass er kommt, aber erwartest du ihn. Das ist ein Unterschied. Ja, wie eine junge Dame, junges Mädchen, die hat geheiratet mit einem jungen Mann und sie haben kein Geld gehabt, um selbst irgendwo zu wohnen. Und ihr Mann musste jede Woche, von Montag bis Sonntagabend bis Freitagnacht, irgendwo arbeiten draußen, ein paar hundert Kilometer weiter. Und ja, sie woonde dan bij de Eltern des Mädchen. Und ja, dann wurde es Samstag, Donnerstagmorgen, und dann haben sie gefrühstückt, Mädchen und Eltern. Und sagt sie, noch zwei Tage. Zwei Tage. Ja, dann kommt mein Mann zu Hause. Oh ja, ja, das wissen wir schon, Freitagmorgen. Da sieht er mit dem Tisch. Noch ein Tag. Was ein Tag? Ja, ein Tag und dann. Oh ja, und Schwiegersohn. Ja, das wissen wir alles schon, ja. Samstagmorgen. Heute, oh, nicht so weit, ich komme zurück. Was? Oh ja, ich komme zurück. Ja, das ist klar. Die Eltern, die wissen schon, dass der Schwiegersohn die kommt nach Hause. Aber das Mädchen erwartet ihren Mann. Und sieht dann heraus. Dann sehen sie es, das ist ein Unterschied. Und das ist der Punkt mit Hoffnung. Ja, jeder, die meisten Christen wissen es, wenn man die Bibel lesen, kann man das schon rausfinden. Jesus kommt zurück. Aber nicht so viele erwarten. Sinnen sich danach, um ihm zu begegnen. Das ist ein Unterschied. Und warum nicht? Ja, es kann allerlei verschiedene Gründe sein, aber eine wichtige Gründe ist die erste Liebe verlieren. Wenn du die erste Liebe verloren hast, wenn das Mädchen die erste Liebe zu ihrem Mann verloren hat, dann sagt sie echt nicht jeden Donnerstag, Freitag, Samstag, morgen, das ist mir na so weit. Dann denkt sie, ja, hij komt auch wieder zu Hause. Ja, das ist eine Filet so. Und Jesus sehnt sich schon, um seine Braut zu holen. Die Frage ist, ob seine Braut sich sehnt, um ihm zu begegnen. Na gut.
Das gleiche ist ja auch bei 1. Korinther 13,13, wo er festhält, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe.
Wie ist das? Ja, höchstens. Und wenn die Liebe stimmt, ja, dann der Glaube bleibt frisch, ja, weil du wirst im Glauben Dinge unternehmen, die größer sind, als du denkst, also das tust du als Liebe für Jesus Christus. Und die Liebe zieht auch die Hoffnung. Und die Liebe ist da keine Erwartung, dass es immer noch zurückkommen kann. Wieso ist es nur erwarten, wenn du überhaupt nicht liebst? Das ist allerlei Sünde. Das ist das Problem mit Sünde auch. Was Sünde was tut, ist, nimm mal ganz praktisch, du bist verheiratet und du musst auf Reise gehen und du machst einen Fehler mit einer anderen Frau. Du kommst nach Hause zu, dann irgendwo ist die Liebe nicht mehr so, wie es war, bevor du weggegangen bist. Das gleiche Problem mit Sünde. Du fängst an, du bist gerade von mir geboren, erste Liebe ist da und du versündigst dich. Ja, wenn du es nicht direkt bekennst und das Blut bringt und wieder zurück ins Wort geht und in die Predigt kommt, was passiert dann? Die erste Liebe wird weniger und weniger werden. Das ist das größte Problem. Und die meisten Christen kommen zum Glauben. Einige haben dann wirklich eher große Freude, erste Liebe. Und im Durchschnitt in 1 bis 2 Jahren ist die erste Liebe bei den meisten verkältet oder sind einfach wieder halb in die Welt. Und vollkommen in die Welt. Und das ist das, was ich meine mit: Du verschämst Jesus Christus. Du siehst manchmal, der hat erste Liebe, will etwas tun. Du musst ihn mir nicht begleiten, dass er den Müll wegtut und dass er weg davon bleibt. Und das an dieser Stelle, dass er mit dem Heiligen Geist und das Wort sich rein zu halten. Weil wenn das Wort rein kommt und rein bleibt, Reinheit und Heiligkeit und Liebe gehen immer zusammen. Die zwei. Jemand, der gerne sich verschmutzt, kann unmöglich die erste Liebe bewahren. Geht nicht. Jemand, der eine junge Frau heiratet, verliebt ist und in weniger als 1 Jahr alle mögliche andere Frauen, die kann unmöglich die erste Liebe zu seiner eigenen Frau bewahren. Amen? Nou, wie kann ein Christ das tun, wenn er spielt mit Sünde, mit der Welt, wenn er keine klare Predigt hört gegen Sünde, wenn er nicht in das reine Wort geht, dann kann doch unmöglich die erste Liebe bewahren. Ist ja nicht, wie du das tun kannst. Oh, du musst spielen mit den Charismatiker und irgendwo eine Art von Hüpfgefühl entwickeln jeden Sonntag oder so. Dass du auf Gefühle rundum durchzieht. Aber nach 1, 2, 3 Jahren, dann denkst du auch, ist das alles? Ich kann nicht von einem zum anderen begegnen gehen. Ich muss eine definitive, eine stabile persönliche Beziehung mit Jesus Christus aufbauen, um die Liebe zu bewahren. Und dann muss ich auch an arbeiten. Liebe ist nicht ein Gefühl. Das ist eine falsche Idee. Ja, ich fühle mich so gut, ich fühle mich verliebt und so weiter. Ja, wenn du nicht gut fühlst, dann trennst du dich einfach. Das ist keine Liebe. Liebe ist, dass man sich Dinge entsagt für eine andere Person. Also, ja, Jesus hat, wie weiß, dass Jesus dich nie geliebt hat. Man hat den Himmel verlassen und wurde hier an Kreuz genagelt, hat als sich einiges entsagt. Das zeigt, dass er dich geliebt hat. Nou, hier ist dann die Frage: ja, du liebst Jesus Christus. Okay, was entsagst du dich, nur um ihm einen Gefallen zu tun? Das zeigt Liebe. Wenn du das tust, jeden Tag, Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen, dann kann die Beziehung gut bleiben. Wenn du das nicht tust, dann musst du nicht erwarten, dass die Beziehung gut bleibt. Das ist unmöglich. Und das ist eigentlich unter anderem die Funktion einer Ortsgemeinde. Dass dich hilft, deine Beziehung mit Jesus Christus recht zu halten, dass du dich lernst, auch wenn es vielleicht keine Lust hat, dich etwas zu entsagen. Du fühlst es nicht immer, aber das ist gut, dass es tut für Jesus Christus. Und wenn du das nicht tust mehr, oder allein es nicht tut, dann wird die Liebe lau, Laodicea, lau seid ihr. Warum? Das sind alle anderen Dinge. Ich bin reich, ich mache das nicht und so weiter. Das ist ich Fleisch. Man sagt sich nicht mehr was für einen anderen. Das ist das Problem heute. Man sagt sich nicht für Jesus Christus und nicht für eine andere Person. Man zahlt keinen Preis mehr. Das zeigt einfach eine Sache, man liebt nur sich selbst. Also, die Hoffnung. Kommen wir nach Titus 2. Fangen wir mal mit Vers 11. Titus 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes aller Menschen und züchtigen uns, dass wir schon verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltliche Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Und warten auf die selige Hoffnung und der Erscheinung der Herrlichkeit vom Antichrist, nein, von großen Trübsal, nein, von der Zerstörung der Welt, nein, und unseren Heilandes Jesus Christus, des großen Gottes und unseres Heilandes. Das ist, wenn man den Händejahren, das ist, man sagt, man wiederholt in der zweiten Teil in anderen Worten, aber bezieht sich auf die gleiche Person. Großen Gottes und unseres Heilandes. Das sind nicht zwei verschiedene Personen, das ist die gleiche Person. Jesus ist ein großer Gott und ist unser Heiland. Aber es geht hier um die Erscheinung der Herrlichkeit. Das ist ein Moment, wenn er hier erscheint, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Das ist unsere Hoffnung. Die reinigt uns. Und, davon wird gesagt, es ist Geduld in der Hoffnung. Beharrung in dieser Hoffnung. Das ist das, was, denke ich, heute am wenigsten mehr da ist. Und du musst dich selbst mal prüfen, ob das ist, was echt noch Realität ist. Der Heilige Geist macht die Himmel Realität. Macht die Helligkeit, das neue Jerusalem. Ein Ort ohne Sünde, ohne Tränen, ohne Tod und so weiter. Realität. Und es ist oft leider so, dass wir das irgendwo schon wissen, aber dass der Sehnsucht nicht mehr da ist, wie bei diesem Mädchen, die sagt am Samstagmorgen voll Freude zu ihren Eltern, immer jemand kommt nach Hause, wunderbar, sie freut sich. Weißt du, wo ich es ab und zu sehe, ich kenne es vielleicht auch mit deinem, vielleicht mit eurer Frau auch, ob ich immer nach Hause sage, ah, Schatz, bist du da? Komm rein, ich habe etwas gemacht für dich oder das, das und das. Amen. Sollte dich gut tun oder nicht? Na, das soll den Herrn gut tun, vermutlich nicht, wenn ihr einfach uns so in welche Sehnsucht jeden Tag sieht. Aber ich sehe es ab und zu bei meinem Sohn, die Kleine, David. Dann komme ich da und dann fahre ich einfach rein und dann sitze ich hinter den gleichen Tür und dann hüpft er schon von Freude und von Aufregung, weil und dann muss ich jemandem eine Umarmung geben. Das ist Sehnsucht. Das ist schön zu sehen, die Kleine. Aber sitzt bei ihm, er ist noch relativ klein, das heißt, wenig Kenntnis von Sünde, relativ unschuldig, relativ, nicht ganz. Und er hat ja, er hat nur wenige Personen, an denen man sich ziehen kann. Das ist unter anderem sein Vater und seine Mutter. Seine Mutter ist nach ihm mit bei ihm. Also, sein Vater weg ist, da sehnt er sich nach. Das ist schön zu sehen. Er hat das, denke ich, mehr, muss ich sagen, zu mir, als ich habe, zu Jesus Christus. Da lerne ich von. Dann macht er mich verschämt. Weil ich muss eigentlich so jeder, wenn des Tages mich aus ist, sagt, Mann, Herr, es wird so wunderschön, dass du endlich mal kommst, um mich wegzuholen. Und ich habe vielleicht nicht direkt ein riesen Trübsal oder ein Problem oder so etwas. Aber das heißt noch nicht, dass ich die Sehnsucht nicht haben soll. Er hat auch nicht große Schmerzen oder große Ärger, wenn ich zu Hause komme. Aber er freut sich einfach, wenn ich komme. Und das ist etwas, denke ich, was wir oft von einem, ihr sagt umsonst, nicht umsonst, man muss wie die Kinder werden. Auch, denke ich, in dieser Hinsicht. Dann in Vers 4, der liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, wie ihr auserwählt seid. Wir sind auserwählt, weil wir haben Jesus Christus gewählt als unsere Retter. Und das ist die richtige Reihenfolge. Ich sage immer, ja, du kannst nur auserwählt sein, wenn du ein Kandidat bist. Du bist nur ein Kandidat, wenn du das Evangelium gehört hast und danach Jesus Christus als deine persönliche Erlöser aufnimmt. Wenn du die Auserwählte, Jesus Christus aufnimmt, dann bist du in die Auserwählte auch ein Auserwählte. Komm auch zu, ich dachte, 1. Petrus. Eins. Vers 1. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen, hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Versehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Sind erwählte Fremdlinge. Nach der Versehung. Das heißt, die Auserwählung ist bedingt von die Versehung, von der Vorkenntnis von Gott. Gott ist allwissend, weist nun, was in einem anderen Stadt des Universums genau stattfindet, oder im Kopf von Präsident von USA und Präsident von Russland und Präsident von China, das können wir nicht vorstellen, er ist allwissend. Gott, auch in der Zeit, weiß, was ein Mensch tun soll, bin ich von überzeugt. Aber das heißt nicht, dass der Mensch nicht eine freie Wahl und Verantwortung hat, um sich zu bekehren und die Auserwählten Jesus Christus im Glauben aufzunehmen oder abzunehmen. Das ist wichtig. Also, Erwählung ist bedingt von der Versehung, die Vorkenntnis von Gott. Und du bist ein Auserwählter nicht, weil Gott dich bevor die Gründung der Welt erwählt hat, aber weil du, wenn du es eben gehört hast, ehrlich Buße getan hat und anerkannt hat, meine Gerechtigkeit reicht nicht, ich brauche Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Vers 5. Das unser Evangelium ist bei euch gewesen, nicht allein im Wort, sondern auch beide in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euren Willen. Das ist ein gutes Beispiel, das spricht gegen Freundschaftsevangelisation. Weil nachdem sie das Evangelium aufgenommen haben, dann haben sie ihr Leben geteilt, welche Leibe gewesen sind. Heute hat man Ideen, man nennt das Freundschaftsevangelisation, man muss Beziehungen anknüpfen mit Leuten, Monaten, Wochen und danach irgendwann mit dem Evangelium kommen. In Apostelgeschichte sehen wir, dass Paulus sagt, oder Paulus tut, predigt, und wenn Leute sich bekehren und sich öffnen für Gottes Wort, da kann man Zeit mit ihnen verbringen. Und das Evangelium ist in vier Art und Weise gepredigt im Wort. Das heißt erstens durch das gepredigte Wort Gottes. Dann in der Kraft. Und im Heiligen drittens im Heiligen Geist. Man kann auch Leute heute haben, die predigen, die charismatische Prediger. Die haben keine Kraft von Gott, sondern satanische Kraft. Die doen dat met hun hand, wie heksen. En wie dat dritte Auge hier bij de Hindoes, die hebben ook zo'n Flecken hier voor je kop. En doen dan zo, en dan boeken kan demonische, de teuflische Kraft, kan hier iemand op de bodem schlagen. Het is niet in een heilige Geist, maar in een onreine Geist, zoals je dit macht. Een ware Prediger predigt das Wort Gottes, Christus in hem gekreuzigt, in Kraft. In dem Heiligen Geist, weil die kommen zum neuen Gebot, und in großer Gewissheit. Wenn Leute unter so einem Dienst zum Glauben kommen, dann wissen sie direkt, ich gehöre zu Gott, meine Sünden sind vergeben, die Last meiner Sünden ist weggenommen, eins und für ewig. Und das war das Kennzeichen von wahrer Bekehrung. So ist der Paulus an den 1. Korinther, wo er auch Ähnliches sagt, wie er damals gekommen ist, um zu predigen. Vers 24 van 1. Korinther 1. Den aber, die berufen sind, beide Juden und Griechen, predigen wir Christum göttlicher Kraft und göttliche Weisheit. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Christus in göttliche Kraft und göttliche Weisheit zu predigen. Gegen die menschliche Kraft und menschliche Weisheit. Es ist vor allem in der Schweiz, und vor allem wenn man sprechen muss von Studenten oder ausgebildete intellektuelle Leute, eine sehr große Versuchung, um erstens und vor allem das, die Vernunft und die Rede anzusprechen und zweitens das Herz und das Gewissen, das ist falsch. Du musst schon natürlich mit Argumenten kommen, klar. Es muss, ein Predigt muss gut aufgebaut sein, klar. Aber du musst niemals vergessen, dass die wahre Kraft kommt vom Heiligen Geist und die bekommst du durch ein reines Leben und durch Gebet. Und das Wort Gottes zu zitieren und nicht auf menschliche Worte zu vertrauen, in Straßenpredigt auch. Die Gebete vorbereiten, Sünde bekennen und dann Gottes Worte zitieren und dann kommt Gott schon durch. Und wenn er Kraft ist, entweder werden sie böse oder wütend oder sie bekehren sich. Aber das ist immer eine Reaktion, wenn er mit Kraft, wenn er keine Kraft kommt, ist er auch eine Reaktion. Das ist das Problem heute, ein kraftloses Evangelium. Vergleich es auch mit Kapitel 2, Vers 7 und Vers 8. Da sehen wir auch das Herz von Paulus für diese christliche Jünger von ihm. Kapitel 2, Vers 7. Hätten euch auch mögen schwer sein als Christi Apostel, sondern wir sind mütterlich gewesen bei euch, gleich wie eine Amme ihre Kinder pflegt. Also hatten wir Herzenslust an euch und waren willig, euch mitzuteilen, nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser Leben, darum, dass wir euch lieb gewonnen haben. Sehr wichtig. Das Herz von die geistlichen Väter war wie ein Amme ihre Kinder pflegt. Na, Amme mit Kindern, ich habe auch meine Frau angeschaut, die hat relativ ist groß Geduld mit Babys, mit Kindern. Ich habe nicht so viel Geduld. Sie sagen, komm hier, das machen wir so und weg. Und sagt, nein, mit unserer Zeit, dann haben wir das und das und so weiter. Riesen Geduld. Nou, dat had brauchst du als geistige vader met geistige kinderen te maken. Mm-hmm. Die toen dingen van de denkst, ja, snapt er nog niet. Nee, maar du hast andere dingen ook niet gesteld na zoveel tijd. Geduld hebben, wie God geduld met dir gehad had. En in het pflegen, dat heißt tijd nemen, verzorgen. En nogmaals, wie die gingen, die Frauenschwierigen in die Situation in Vers 8. Erst das Evangelium, und wenn sie das aufnehmen, dann ihr Leben mitteilen. Das ist die Reihenfolge, nicht andersrum. Und dann kommt daneben noch das Herz eines Vaters, Vers 11 von Paulus. Und es kommt zum Nachsorgen, wie denn wisset, dass wir als ein Vater, seine Kinder, einen jedigen unter euch ermahnet und getröstet und bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet würdiglich vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Da kommt ermahnen bei. Ein Vater ermahnt. Das ist nicht recht. Das muss je nicht so tun. Ze wijzen me sowieso zo te doen. Amme, enerzijds, pflegen die zorgen. De vader, die ermaat, beide brauchst du. En dat is das ook, deine Formulierung is, wenn du jemand zum Herrn führt, een jonge Christ braucht die Liebe, den Schutz, aber auch die Ermahnung, die Forderung. Und mit dem Gleichgewicht sein. En dat is, denk ik, das, was wir hier in Vers 5 sehen. Okay, lassen wir hier eine Pause halten bei Vers 5. Thank you.